Sind wir scharf?
Ja.
Sind wir hell genug?
Ja.
Sind wir zu hell?
Nein.
Diese Fragen stelle ich mir seit 15 Jahren. Immer wenn ich hier sitze. Denn wir haben gerade vor 2 Wochen unser Jubiläum gefeiert, beziehungsweise wir haben es nicht gefeiert, wir haben einen Livestream gemacht. Einen Marathon-Livestream, weil es dieses Jahr tatsächlich Orkenspalter TV seit 15 Jahren gibt. Und das feiern wir jetzt mal mit euch und mit Sekt. mit Champagner.
Wir sind hier total vorbildlich.
Was ist das denn?
Und trinken, ich weiß nicht, ob wir die Marke sagen sollten, aber das ist ein sprudelndes Kindergetränk, das an Sekt erinnern soll, aber natürlich nur Beerensaft enthält.
Party for Kids, no Alcohol, Berry-Geschmack.
Berry ist sehr allgemein.
Zutaten: Apfelsaft, Holunderbeersaft,
ja.
Erdbeersaft,
aha.
Kohlensäure, Himbeersaft, Heidelbeersaft, Brombeersaft.
Finde ich gut.
Kein Alkohol, kein Zucker.
Viel davon aus Fruchtsaftkonzentrat, aber 100% natürliche Süße aus Früchten.
Aber du kannst trotzdem den Korken wegschießen und dann potenziell die Kamera treffen, oder?
Vorsicht, Flasche steht unter Druck, nach dem Öffnen im Kühlschrank lagern und innerhalb von 2 Tagen aufbrauchen. Kühl servieren, das wäre es auch nicht aus dem...
Oh.
Das war jetzt sehr antiklimaktisch.
Okay.
Oh. Oh, es schäumt. Es ist Schorle.
Heinz, 15 Jahre Orkenspalter TV, was sagst du dazu?
Dachte ich mir.
Harter Tobak. Möchtest du auch mal? Ja, ich weiß, es ist kein echter Alkohol. Er möchte das nicht.
15 Jahre.
Auf irgendwas.
Auf die Herrenreihe.
CV.
Das haben jetzt nur 8 Leute oder so verstanden.
CV ist ein myranischer Trinkspruch unter Ammonie, beziehungsweise ein Gruß für alles.
CV heißt alles, was gut ist. Es ist sowohl ein Verb, ein Adjektiv, als auch ein
Substantiv. Ist wie Gunda auf Ewok.
Ja, Gunda. Ja. Gunda.
Oh. Das ist gar nicht schlecht, ich glaube, mich dann gewöhnen.
Ja? Dann kannst du ja den Rest haben. Mir ist es zu süß.
Ein krasses Déjà-vu. Hatten wir das schon mal? Haben wir das schon mal gemacht mit diesem Ding hier?
Das kann sein. Nicht mit dieser Flasche, aber mit einer Flasche.
Als wir das Studio hier eingeweiht haben?
Ja, möglicherweise.
Wir haben auch 500 Folgen Late Night Show vor kurzem gefeiert. Das heißt, ja. Wir haben über 1000 Dinge rezensiert auf diesem Kanal. Deutlich drüber, weil es ja oft mehr als 2 Themen waren und wir auch Sonderfolgen hatten und sowas. Die Late Night Show ist unser Flaggschiff-Format und wir versuchen sie jede Woche zu bringen, jeden Montag. Und immer ein Rollenspiel und ein Comic-Produkt zu bringen. Und neulich hat jemand, habe ich mal gefragt, dürfen wir auch Actionfiguren rezensieren? Und die Antwort war, ja. Deswegen werden wir das hier ganz bald, das hatte ich eben schon gehalten, das hier ganz bald unboxen.
Ich möchte hinzufügen, das ist kein Rezensionsexemplar.
Nein.
Das wollten wir haben. Und dann haben wir, als es ankam, festgestellt, dass es ein anderer Maßstab ist, als wir dachten.
Ich dachte, es wäre kleiner. Aber ich beschwere mich nicht.
Das ist eine Actionfigurenpackung zu einem interessanten Kapitel des inzwischen nicht mehr offiziellen Star Wars Kanons.
Willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, zur Late Nerd Show Nummer -881 vom 11.02.1985. Heute erstmals mit unserer Baby-Rollenspiel-Eule Dr. Heinz Featherly. Erneut ist ein weiteres Basisabenteuer für das Rollenspielsystem Das Schwarze Auge erschienen.
Was sind denn so deine Highlights aus 15 Jahren Orkenspalter TV? Wir feiern jetzt nochmal ein bisschen mit euch und feiern uns selbst. Wir haben das nämlich im Livestream gar nicht so wirklich besprochen, was eigentlich 15 Jahre Orkenspalter TV bedeuten.
Also mit meinen Highlights sind die frühen Rezensionsformate, die wir gemacht haben. Die waren so anarchisch und so albern und teilweise so aufwendig. Das war zu einer Zeit auf YouTube, wo das noch okay war, null Budget und Production Value zu haben. Und solange man irgendeine bescheuerte Idee hatte und eine Kamera mit Ton, konnte man das noch irgendwie machen und Leute waren amüsiert. Da hatten wir eine durchlaufende Story, weil das auch irgendwie normal war für Rezensionsshows zu der Zeit.
Ja,
und wiederkehrende Charaktere.
Das haben wir, ich glaube, wir haben uns da sehr stark von so Sachen wie Spoonie Experiment inspirieren lassen und den ganzen Sachen auf Channel Awesome.
Ja.
Von denen wir ein paar Leuten heute ja noch folgen.
Ein paar.
Ja.
Einige von denen machen auch immer noch höchst interessante und unterhaltsame Dinge.
Baywatching.
Baywatching von Alison Pregler ist sehr, sehr unterhaltsam. Ich hätte nicht gedacht, dass ich jemals etwas konsumieren würde, was mit Baywatch zu tun hat und dabei so viel Spaß dran haben.
Ja, aber das verstehe ich sehr gut. Ich vermisse das auch manchmal, aber es passt halt nicht mehr zu der Phase, in der YouTube sich gerade befindet. Aber ab und zu scheint es ja doch so ein bisschen durch. Ab und zu machen wir ja noch dumme Dinge.
Und dann, sagen eigentlich immer Leute, hört doch auf mit den dummen Dingen, das habt ihr nicht nötig. Aber uns macht's vielleicht Spaß, okay?
Allein, dass Heinz hier sitzt, ist ja schon
ein dummes Ding.
Aber dieser Film, den wir drehen werden, der geht in die Richtung, denke ich. Der wird völlig schamlos und doof. Und
ich glaube, da werden auch ganz viele Dinge einfach drin sein, weil wir sie lustig finden. Mhm. Selbst wenn wir feststellen, dass es bei dem Testpublikum, dass der Gag nicht so zündet, ich will ihn drin haben, weil ich ihn persönlich lustig finde, oder Nico. Und ehrlich gesagt ist das, glaube ich, aber auch die einzige Art und Weise, wie man auf Dauer kreativ arbeiten kann, wenn man es macht, weil man es selber gut findet.
Ja.
Und unterhaltsam.
Ich meine, ich finde es immer noch gut, was wir machen.
Ja.
Ich finde nur, dass die Leute recht haben, die sagen, es geht doch mehr um die Rezensionen und wie gut du das rüberbringst, was für eine Kompetenz und Eloquenz du diese Reviews machst, vor allem, wenn du sie halt wirklich live vorträgst. Man muss dazu sagen, wenn Maike rezensiert, dann hat sie vorher kein Skript. Sie setzt sich dahin mit diesem Buch und erzählt eine Viertelstunde lang was und ich muss nicht schneiden. Sie verhaspelt sich nicht oder wenig. Und es ist eine in sich schlüssige Rezension. Ich kenne nur sehr wenige Menschen, die das hinkriegen. Wenn ich rezensiere, dann moderiert Maike an und dann kommt ein Offscript, das ich vorlese oder sie vorliest, das ich vorher geschrieben habe in einem halben Tag Arbeit. Deswegen bevorzuge ich es, wenn Maike rezensiert.
Ja, aber wir haben ja verschiedenste Workflows ausprobiert. Auch, dass meine Rezensionen vorgeschrieben sind und ich sie dann nur noch in die Kamera performe. Das ist jetzt aber schon wirklich einige Jahre her, dass wir das zuletzt gemacht haben.
Das brauchst du auch nicht mehr, oder? Da bist du drüber hinaus gewachsen.
Höchstens Notizen oder Klebezettel in manchen Büchern. Ja. Aber in der Regel ist auch das gar nicht mehr nötig, weil Übung, einfach Übung. Irgendwann weiß man, was man hervorheben kann und was nicht. Ich bin immer noch zu lang meistens und ich neige immer noch dazu, mich mal irgendwie abschweifend zu lange über etwas aufzuregen oder zu begeistern und ich wiederhole Dinge.
Aber das ist ja nicht schlimm. YouTube-Videos müssen ja nicht 10 Minuten lang sein. Es ist okay, wenn sie eine halbe Stunde lang sind. Und
aber dafür ist es wenig Aufwand, es danach zu bearbeiten tatsächlich.
Wir haben ja auch über Langform-Content schon gesprochen. Also wir machen ja unglaublich viele Let's Plays. Wir machen jetzt seit über 10 Jahren, glaube ich, Pen-Paper-Let's Plays so als zweites großes Ding, Rezensionen und Let's Plays. Am Anfang habe ich noch gedacht,
Das guckt doch keiner.
Und ich habe das lange als das neue Ding betrachtet, was wir machen. Ja? Rezension und das neue Ding sind Let's Plays. Und jetzt sind es 10 Jahre und damit gehören wir zu den Leuten, die das am allerlängsten im deutschsprachigen YouTube zumindest machen. Und ich höre auch mal wieder, ihr macht ja nur XY nach, aber wir machen es halt schon länger als XY.
Meisten Fälle von XY.
Ja, genau. Ich glaube, der erste, der es in Deutschland gemacht hat, war immer noch Meister Umbrion mit dem Nordpol und seinen Kollegen damals. Wenn ich mir halt die alten Sachen angucke, ist es schon ein bisschen schmerzhaft. Und wie viele Views die inzwischen haben. Also die frühen D&D und Cthulhu Sachen, die haben mit deutlich über 100.000 Views. Und ich denke mir,
Repräsentativ. Das ist das, was die meisten Leute denken, wie unsere Let's Plays aussehen und wie ich Spiel leite.
Sind sie ja ganz anders. Entweder sind wir ja komplett online mit ganz vielen bekannten Gesichtern aus der Szene oder auch von Twitch oder so, was ja auch erst durch die Pandemie wirklich befeuert wurde, dass wir das gemacht haben, weil wir lange dachten, nee, das muss am Tisch stattfinden. Und wir machen es jetzt auch wieder öfter am Tisch. Richtig aufwendig mit mehreren Kameras im Studio. Auch mit bekannten Leuten, die wir dann dafür extra herkarren oder uns mit denen treffen. Ich muss zugeben, mir macht's online inzwischen fast mehr Spaß, weil es weniger Arbeit für mich ist.
Ja, das stimmt. Die Nachbearbeitung ist nicht mehr so aufwendig dann.
Aber wir gehen auch ein bisschen in Content unter. Wir machen zu viel. Ne? Also selbst wenn wir sagen, wir machen nur 2 Streams in der Woche, kommen ja immer noch die normalen Formate auf YouTube dazu. Und das heißt, du hast 4, 5 Videos, die wir jede Woche bringen. Das ist einfach, da kommt keiner mehr hinterher. Das ist das häufigste Feedback, was ich kriege. Wir machen zu viel. Mir wäre es lieber, wenn wir vielleicht in die Richtung gehen, weniger, aber dafür sorgfältiger. Und da arbeiten wir auch dran. Beziehungsweise Stream auf Twitch machen wir ja erst so richtig seit 2019. Vorher haben wir es ein bisschen probiert damit, waren aber nie so wirklich glücklich damit. In der Pandemie ist es halt dann größer geworden. Genau. Und momentan ist es ja so, Dienstag bist du meistens irgendwo zu Gast, aber wir machen was Internes. Montag hat Ivy ihren DSA-Tag. Mittwoch
Ist eine von unseren eine festen Runden.
Pen-Paper-Runde. D&D, Cthulhu, Warhammer. Momentan ist es noch Vampire. Irgendwelche Indies. Shadowrun haben wir gerade sehr viel im Studio aufgenommen. Das kommt dann direkt auf YouTube. Und ansonsten sind die Tage für die Community da. Ne? Freitag ist Community-Tag. Und alle anderen sind flexibel. Da gucken wir spontan, was wir da machen. Aber es sind so viele Wochenendtermine, wo du irgendwo eingeladen bist. Heute bist du wieder wo eingeladen. Conventions. Die Conspiracy-Con, die zweimal im Jahr stattfindet. Teilweise war sie drei- oder viermal im Jahr. Auch was in der Pandemie erst entstanden ist. Eine Online-Con, die wir mit Pegasus zusammen machen. Wo wir halt 6-7 Spielrunden an einem Wochenende haben. Es ist viel Content und wir haben viele spannende Menschen getroffen darüber, ne? Also auch tolle Kooperationen.
Ja, auch viele neue Leute in unserem Freundeskreis darüber dazugekommen, mit denen ich gerne zusammenspiele.
Also inzwischen, glaube ich, kennen genauso viele Leute uns durch die Pen-Paper-Let's-Plays, vor allem dich als bekannte Spielleiterin, also vielleicht sogar mehr Leute, als uns durch die Reviews kennen. Und du wirst ja auch von großen Stellen eingeladen, ne? Du warst bei der ARD jetzt mehrfach, hast das Tatort-Pen-Paper geprägt. Wirst du auch eventuell nochmal machen dürfen?
Das steht, also es ist nicht unwahrscheinlich, sag ich mal, dass es da weitergehen wird. Da habe ich zwei historische Rollenspiele geleitet. Eins im Spätmittelalter, eins in der Römerzeit, in der frühen Kaiserzeit. Und ein Tatort, ein München-Tatort habe ich leiten dürfen. Tatsächlich inklusive eines der Darstellers aus dem München-Tatort.
Das ist schon
gut. Mit dem Ferdinand Hofer. Das erste Mal, dass der überhaupt wirklich Rollenspiel gespielt hat. Und der war hin und weg.
Ist das dein Highlight? Also von allen Let's Play-Sachen, die wir die letzten 10 Jahre gemacht haben, ist es schon sehr weit vorne, oder?
Also ich muss sagen, dass die Bayerischen Rundfunksachen sind für mich ein absolutes Highlight, weil das erstens ein sehr, sehr angenehmes Team ist. Mit den Leuten, mit denen ich da zusammenarbeite, mit denen bin ich super auf einer Wellenlänge. Wir ergänzen uns mit unseren Schnapsideen hervorragend. Und die sind auch sehr wertschätzend und kümmern sich sehr viel darum, das Ganze zu unterstützen und dergleichen. Es ist eben schon was anderes, wenn man ein ganzes Team hat, das sich um Sachen kümmert und nicht nur zwei Leute sind. Und das ist extremer Luxus für mich. Und dafür bin ich dann auch bereit, wiederum von meiner Seite aus, mich mit 120% da reinzuknien und Dinge zu recherchieren in eine Tiefe, die für andere Rollenspiele ich so wahrscheinlich nicht gemacht hätte. Hm. Wie zum Beispiel ganz Campodunum, also das heutige Kempten, mehr oder weniger auswendig zu lernen anhand des archäologischen Befundes. Und so etwas, weil es natürlich einen Bildungsauftrag gleichzeitig auch hat. Und weil es auch was Besonderes ist, etwas für die Öffentlich-Rechtlichen zu machen. Wir sind tatsächlich, muss man jetzt nicht drüber reden, dass manche Leute das nicht sind, aber wir sind froh über die Öffentlich-Rechtlichen. Und insbesondere in meinem Fall also über sowas wie die dritten Programme und über Radio und auch über solche Projekte.
Es gibt auch viel Content, wo ich mir denke, was soll das?
Warum finanziere ich das?
Das wollte ich nicht bezahlen. Aber immerhin.
Warum läuft um Mitternacht ein Jazzkonzert? Ich mag das nicht.
Das ist, glaube ich, nicht das teuerste.
Das ist nicht das.
Aber insgesamt will ich mir eine Welt nicht vorstellen oder in Deutschland ohne die Öffentlich-Rechtlichen. Das wäre wirklich furchtbar.
Und ich hätte auch nicht gedacht, dass es mir so viel bedeutet, aber dass ich tatsächlich den Original-Tatort-Vorspann zugeschickt bekommen habe als Datei und den dann einspielen konnte. Das war für mich ein ganz besonderer Begeisterungskick.
Du warst bei vielen großen Kunden, will ich nicht mehr sagen, ne? Aber du warst
Auftraggeber.
Ja. Amazon hat dich mal beauftragt, einen Spin-off von dem Vox Machina zu machen. Mhm. Du warst bei Aldi für ein E-Sports-Team.
Bei Aldi Gaming, ja.
Du warst bei der GameStar, du warst öfter bei Rocket Beans. Du hast Kooperationen mit großen Streamerinnen wie Shoyoka, Mauki und sowas. Aber was ist denn von den Sachen, die wir jetzt die 10 Jahre gemacht haben, die vielleicht nicht so viele gesehen haben, was ist so ein Geheimtipp? Wo würdest du sagen, hey, das verdient mehr Views? Das wünsche ich mir, dass sich das Leute noch anschauen.
Oh, die Blade Runner Let's Plays? Mhm. Unter den neueren Sachen definitiv die Blade Runner Let's Plays. Die haben nicht so viele Klicks, aber das sind welche, auf die ich ganz besonders stolz bin, weil ich glaube, wir schaffen das da richtig gut, die Stimmung aufzubauen, die dazu gehört. Und das sind so schöne Spielmaterialien. Also, ja, die würde ich absolut empfehlen. Andere Sachen, ich finde unsere Enaria-Kampagne, das war etwas, was wir gemacht haben, weil es uns amüsiert hat. Dann haben wir festgestellt, dass nicht so viele Leute exakt auf dieser Wellenlänge sind, vielleicht.
Die
sehr speziellen.
Eine D&D-Kampagne, kurze D&D-Kampagne mit 8 Folgen, die auf franco-belgischen Comics aufbaut, so High-Fantasy, Science-Fiction-Comics wie Lanfeust und sowas. Aber natürlich mit eigenen Motiven, aber die so Vibes halt hat. Und deswegen auch 8 Folgen, weil es so eine Reihe immer aus 8 Heften bestand.
Immer aus 8 Bänden.
Ja. Und ja, das hätte ich, die beiden hätte ich auch gesagt. Ja, das, ja. Die sind da, wo ich, würde ich mir auch wünschen, dass das mehr Leute gucken. Wobei die Leute, die es geschaut haben, waren alle sehr begeistert.
Dann, ich bin gerade überlegen, was noch. Also wenn Kill You Nieder fertig und gedruckt und an Leute raus ist, will ich wieder mich mehr mit Lemna beschäftigen, also meinem eigenen Spiel, weil es zu meiner Verblüffung Leute gibt, die das gut finden. Und ich benutze das System tatsächlich ja seit dem letzten Stream auch für die bayerischen Rundfunksachen. Mhm. Und das hat sehr gut funktioniert.
Und für das Zeppelin-Museums.
Und für das Zeppelin-Museums-Let's Play.
Da haben wir ja vor kurzem, siehe letztes Update-Video, ein Pen-Paper-Crossover-Projekt gemacht. Das läuft auch noch eine Weile.
Ja. Gerade eben hatte ich noch was. Was sind noch Sachen?
Ich wünsche der Borberat-Kampagne noch mehr Views. Die hat zwar schon ziemlich viele. Aber das war so ein Mammutprojekt über 2 Jahre mit Thomas Römer, mit Hartmar von Wieser und insgesamt, ich glaube, 12 Mitspielenden. Wir haben diese Kampagne eingekürzt und dafür haben wir gesagt, okay, damit das keine Probleme bereitet, sagen wir, es spielt in einem parallelen Aventurien, wo Dinge einfach ein bisschen vereinfacht sind. Und deswegen können wir Dinge weglassen und Charaktere zusammenlegen, ohne dass es halt dem Kanon widerspricht, weil wir von vornherein sagen, es ist nicht der Kanon. Und das hat, glaube ich, doch eine Menge Leute abgeschreckt, weil wir sagten, es ist nicht genau so, wie es in den Büchern steht. Und es gibt sehr viele Leute, die sagen, das muss man aber genauso spielen, wie es in den Büchern steht. Und ich sage immer nein.
Ja, viel Glück damit.
Nein, man kann sowas kürzen, dann hat man eine Chance, es zu seinen Lebzeiten noch durchzuspielen.
Und das Schöne ist ja auch, dass wir teilweise mit den AutorInnen gespielt haben. Mhm. Die das damals geschrieben haben und die alle gesagt haben, macht damit doch, was ihr wollt.
Genau.
Ich habe es nur geschrieben, was ihr, aber das eigentliche Abenteuer, das macht ihr dann raus aus dem Material.
Also, ich sehe das immer wie eine Buchadaption. Also gerade wenn man es jetzt noch filmt, ist es ja eh, geht es ja ähnlich um Theaterstück und Film und es ist ja auch, also die Kampagne war nicht gescriptet, aber es gab schon viele Momente, wo wir gezielt einen Effekt auslösen wollten und dann gab es ja auch eine Szene, wo ein Charakter ausgestiegen ist, dann haben wir das auch versucht, in den Plot einzubauen, das würdest du ja an einem Pen-Paper-Tisch vielleicht anders lösen und deswegen ist es mehr eine Inszenierung, als es halt eine übliche Rollenspielrunde wäre und deswegen sehe ich es halt noch mehr wie eine Buchadaption und eigentlich ist jede Pen-Paper-Runde eine Adaption eines Buchs und du willst ein Buch auch nicht verfilmen und es exakt genauso auf die Leinwand bringen, wie es da steht.
Manche Leute wollen das, aber ich nicht. Und ich glaube, das letzte Projekt, das ich noch hervorheben würde, wobei das auch gar nicht so schlecht läuft, ist Old One One, weil es das ist, was über die letzten Jahre kontinuierlich das war, wo ich selber sehr begeistert von war. Jedes Mal. Und weil es so ein abstruses Projekt ist, das funktioniert, obwohl es eigentlich das nicht sollte.
Ja, aber ich glaube, wir haben auch Leute verloren durch die Abstrusität. Es fing sehr stark an. Und dann wurde es sehr weird. Man merkt genau, okay, das ist der Punkt, wo dann doch ein paar Leute abgesprungen sind. Spätestens bei der Galaxy Quest Folge, nenne ich sie mal. Aber ich bin stolz auf die.
Ja. Die war sehr, sehr, sehr meta.
Das ist halt was komplett Eigenes. Wir sind immer natürlich besonders stolz auf die Sachen, die wir uns selber ausgedacht haben oder die wir mit anderen Kooperationspartnern zusammen gemacht haben, die nicht auf einer offiziellen Kampagne basieren. Hier mit Ben Peacock Bay war ja auch sehr beliebt zum Beispiel.
Aber Drachengrab, das ich für Ben gemacht habe.
Auf seinem Kanal kann man sich das anschauen. Eine China-Kurzkampagne. Ne?
China in den 1920ern, 5 Folgen, dann ist es fertig, abgeschlossen. Ja. Jede Folge steht im Zeichen eines der chinesischen Elemente. Sehr viel Recherche reingegangen. Glaube ich, ist ziemlich gut geworden.
Aber wir haben ja auch jede Menge offizielle Kampagnen durchgespielt oder fast durchgespielt hier oder sind noch dabei im Laufe der Jahre. Also es fing ja an mit unserer Myrona-Kampagne, Borberat-Kampagne, Semiala-Kampagne, das heißt DSA, dann für Cthulhu den Orient Express. Jetzt sind wir bei Nyarlathotep, Warhammer Enemy Within, seid ihr zwei Fünftel durch.
Ja, 2 von 5 Bänden. Ich glaube aber, dass der mittlere wird mittellang jetzt, ich glaube ähnlich wie der zweite, der vierte wieder kürzer und dann der fünfte wieder richtig lang. Also.
Und für die Humblewood,
oh ja.
Strixhaven, Frostmaiden und viele andere Kampagnen, wo wir halt nur einen Teil draus gespielt haben, Anthologien und sowas. Ich denke, wir werden auch weiter offizielle D&D-Abenteuer spielen, aber das nächste D&D-Projekt ist ein kompletter Homebrew wieder. Also wir spielen in Forgotten Realms, aber eigene Abenteuer.
Ja.
Ja. Und
es gibt ein Wiedersehen mit Pavel.
Mal gucken, wer noch weiß, wer Pavel ist. Ja, also Let's Plays machen irgendwie gefühlt, von der Sendezeit machen sie wahrscheinlich 80% unseres Contents aus. Uh-huh. Von der Menge der Videos auf jeden Fall inzwischen 40%. Aber ich bin halt auch, ich freue mich auch über all die Sachen, die wir gemacht haben, die damit nichts zu tun haben. Also ich freue mich über die Lab-Videos, dass die immer noch geschaut werden. Mhm. Dein erstes Conquest-Video hat 1,4 Millionen Views inzwischen. Die Lab-Sünden hat fast 1 Million Views. Also so diese ganz stumpfen, hey, hier sind Dinge, die jeder Rollenspieler kennt, Videos funktionieren halt und davon werden wir auch mehr machen. Ein SL-Sünden-Video für den Pen-Paper-Tisch ist gerade in Arbeit. Patrons haben schon eine Vorschau bekommen.
Als wir jetzt auf dem Methodia waren, wurde das für mich auch teilweise erklärt, warum das immer und immer wieder Views sammelt. Weil teilweise Gruppen, die im Bild sind, das als ein Ritual regelmäßig wieder gucken.
Okay.
Um dann zu sagen, irgendjemand meinte, es gibt eine Szene, wo im Hintergrund seine Gruppe nach ihm sucht, mhm, weil er mal wieder abhanden gekommen ist.
Das war Olaf.
Mhm. Und Olaf sagte, das wäre typisch für die Situation und deswegen würden sie es immer wieder gucken und sagen, guck mal, da suchen wir nach Olaf.
Ich glaube auch, dass bei jedem Jahr die Leute wieder nach Conquest googeln und dann halt auch das alte Video wiederfinden. Naja. Was haben wir noch auf unserer Liste? Ich hab hier eine Liste
gemacht, über die wir reden wollten.
Filmprojekte habe ich aufgeschrieben zum Beispiel. Der Kanal fing ja an als eine Basis, um unser Lords and Ladies Terry Pratchett-Verfilmung, Fan-Filmprojekt, so meinst du, warst da noch gar nicht dabei.
Ja, unser ist in dem Fall ein exklusives Unser. Ja,
da war tatsächlich fast niemand beteiligt, der jetzt heute noch am Kanal mitwirkt, außer nee, niemand, der heute noch da mitwirkt. Also Steff war in der Hauptrolle, war ja lange hier die dritte Person auf dem Kanal. Sonst ist da niemand, oder? Nee.
Julia Knobloch war auf den Labs.
Genau, Julia Knobloch spielt da auch eine Hauptrolle, ist aber jetzt niemand der Stammbesetzung unseres Kanals. Sie ist ab und zu zu Gast gewesen hier. Ansonsten war das unabhängig von Orgenspalte TV. Das erste große Filmprojekt mit der Besetzung dieses Kanals war dann Leuenklinge, unser DSA-Film, wo Benny die Hauptrolle gespielt hat. Und du hast eine große Rolle gespielt.
Ja, durch Zufall.
Chris Fano, die ja auch immer wieder hier zu Gast ist, beziehungsweise jetzt gerade in der Shadowrun-Kampagne von Clemens mitspielt, die wir ja auf den Walker-Kanal ausgelagert haben wegen zu viel Content. Also falls ihr euch fragt, was mit unserer Shadowrun-Kampagne passiert ist, die jetzt Clemens-Kampagne ist, die findet ihr bei Walker.
Ja.
Guckt sie bitte dort weiter.
Ich glaube, diesen Sonntag wieder aktuell.
Echt?
Ich bin mir gerade nicht sicher.
Diesen eigentlich oder nächsten Sonntag. Da noch mit.
Aber meistens kann ich nicht.
Aber es ist einfach zu viel los. Also, naja.
Ich bin oft am Wochenende unterwegs.
Wir haben schon über unsere Space 1880-Film gesprochen, unseren Science-Fiction-Viktorianik-Dinosaurier-Quatsch, an dem wir sehr lange gearbeitet haben, mit dem ich auch sehr viel Spaß hatte, aber der uns gelehrt hat, dass der nächste Film keine Raumschiffe, Dinosaurier und Schwertkämpfe braucht.
Ja.
Vielleicht geht's auch mal ein bisschen einfacher. Ich glaube, das Ding, für das uns viele Leute kennen, ist halt auch Jurassic Road. Unsere Doku darüber, dass wir mit dem Wohnmobil nach China gefahren sind, um den Dinosaurier für den anderen Film zu holen. Sowas würde ich wirklich gerne mal machen. Das ist jetzt auch fast schon 10 Jahre her. Aber das kann man momentan, glaube ich, nicht machen. Ist problematische Grenzen dazwischen. Also es war damals einfach einfacher.
Sagen wir mal so, damals waren die Leute an der russischen Grenze schon extrem unhöflich. Aha. Ich möchte nicht wissen, wie es heute wäre.
Guckst du den ab und zu noch? Hast du denn da mal wieder reingeschaut die letzten Jahre?
Die letzten 2 Jahre oder so nicht mehr tatsächlich. Ja. Aber vorher habe ich schon immer mal wieder, wenn Leute sagen, das und das, dann habe ich noch mal reingeguckt.
Da stoßen immer wieder Leute drauf und sagen, was, das habt ihr gemacht? Und auch Leute, mit denen wir schon seit Jahren kooperieren. Und Moment mal, ihr habt dieses Doku gemacht? Ja, haben wir das nicht erwähnt? Nee. Okay, ja, es gehen wohl davon aus, dass jeder das weiß über uns?
Ich weiß es nicht. Es ist aber auch ein Fakt, mit dem man irgendwie schlecht direkt so das Gespräch öffnen kann. Ich hatte auch den Effekt mit Leuten, die ich erst in letzter Zeit kennengelernt habe, wenn die irgendwie so, was war denn die längste Reise, die du jemals gemacht hast? Und dann sage ich, ja, mit einem Wohnmobil nach China und zurück. Und dann kommt, was? Also Mauki, die bei uns inzwischen auch öfters mitspielt und mit der ich, glaube ich, doch ganz gut befreundet bin. Auch einfach privat, nicht nur sozusagen vor der Kamera. Die hat immer mal wieder so den Effekt mit dem, irgendwie man denkt immer, man weiß, wie viel Bullshit du schon gemacht hast und erzählst du noch wieder irgendetwas. auf dem Niveau von Ein Dino abgeholt. Ich glaube zwar nicht, dass mehr als diese eine Aktion auf diesem Niveau ist, aber trotzdem.
Ich wurde neulich gefragt von einer großen Streamerin, ob sie das als Watchparty gucken kann bei sich auf dem Kanal. Und dann habe ich bei der Delik angefragt, die ja die Rechte daran haben und keine Antwort bekommen. Ich glaube, sie können es einfach machen, es wird keinen stören.
Ja, ich glaube, es wird mit auffallen.
Weil der Film ist zwar auf Amazon zum Streamen, aber die DVDs werden schon lange nicht mehr verkauft. Und ja, es waren DVDs, nicht Blu-rays. Und ich glaube auch nicht, dass der auf Amazon noch interessiert. Also wäre vielleicht sogar ganz gut für die Verkäufe des Films.
Ja.
Er ist auch maßlos veraltet, ne? Also wenn wir da heute nochmal hinfahren würden, müssten wir da viel politischer werden. War aber auch gar nicht so einfach. Wir sind ja, haben ja viel mit Uiguren geredet und die waren damals schon sehr vorsichtig in allem, was sie über das Regime sagen. Und heute dürfen wir schon nicht mit keinem davon mehr reden.
Sagen wir mal so. Es gibt heute noch Leute, die leugnen, was da passiert. Aber das, wir wollten hier ja eigentlich feiern.
Mhm. Man kann auch zwischendurch mal auf solche Dinge hinweisen und trotzdem feiern.
Andere Dinge, auf die wir stolz sind. Ich bin extrem stolz auf die Community.
Ja.
Und nachdem ich neulich in einem Panel war zu Community-Pflege, mehr oder weniger, Safer Spaces hieß das.
Mhm. Mit Lilly.
Mit Lilly, genau. Weil Safe Spaces gibt's nicht, ist die Grundprämisse, sondern man, im Grunde, ich würde es eher Community-Pflege nennen, dafür sorgen, dass sich möglichst viele Leute möglichst wohlfühlen in einer Gemeinschaft. Was durchaus bedeutet, dass man auch mal irgendwie, zumindest ist es mir passiert, eine Nacht wach liegt und darüber nachdenkt, wie man auf einen Streit in der Community reagiert. Mhm. Und wie man sagt, dass die Person zurückstecken soll in dem Moment. Und ich meine, das Allermeiste davon, warum die Community toll ist, kommt natürlich von den Leuten in der Community. Aber ich glaube, wir haben unseren kleinen Teil dazu beigetragen, indem wir erreichbar sind, indem wir interagieren, indem wir eben auch Streitschlichten manchmal. Und an dieser Stelle auch ein irrsinniges Dankeschön an unsere hart arbeitenden und fast immer ansprechbaren Mods, die auf Twitch und auf unserem Discord sich immer extrem schnell um Sachen kümmern.
Wir trinken einen Kindersekt auf euch.
Ja, auf die Mods. Und die Leute, die jede Late-Night-Show einmal testschauen, um zu gucken, ob noch irgendwo Tippfehler drin sind in Einblendungen oder irgendwo ein Schnitt falsch sitzt.
Ich mache viele Tippfehler, weil wir zu viel machen. Das ist das Problem. Ich rotiere zwischen so vielen Baustellen, dass ich nicht mehr wirklich gucken kann, ob ich irgendwas gegenlesen sollte. Aber die Community ist auch was in der Pandemie sehr, sehr stark gewachsen ist, habe ich das Gefühl. Also wir hatten ja Glück, wir sind Pandemie-Gewinner.
Das klingt so gemein. Das war nicht unsere Absicht.
Ist wirklich aktiver und größer geworden während dieser Zeit. Wir hatten vorher halt dieses Studio im Taunus. Das hatten wir dann während der Pandemie oder kurz vorher schon aufgegeben. Führt jetzt zu weit, warum? Und das Geld für das Studio investieren wir jetzt eher darin, dass wir halt andere Leute für Stream bezahlen, so wie Ivy oder für Content generell. Aber das war halt unser Treffpunkt, um uns alle paar Wochen mit den Stamm-Usern sozusagen zu treffen. Aber das war ja dann doch sehr exklusiv. Da waren eigentlich immer die gleichen 20 Leute, würde ich sagen, mit Variablen. Aber hat sich sehr schnell eine Kern-Community rauskristallisiert. Und dadurch, dass wir diese Sachen eher auf Discord verlegt haben und dann halt Calls mit den Leuten machen und ab und zu mal Partyspiele spielen, wie jetzt auch letzte Woche wieder, haben wir da, glaube ich, mehr Leute in den engeren Kreis geholt und auch generell mehr Leute angesprochen. Und die Idee, dass wir jetzt durch die Gegend ziehen mit diesen Treffen und ab und zu mal in Hamburg sind oder am Rand irgendeiner Con uns mal mit den Leuten treffen und halt nicht immer an der gleichen Stelle, ist, glaube ich, auch ganz gut. Und wenn wir es
fair.
Ja, und wenn wir es in einer regulären Stelle machen, ist es meistens der Fischkrieg in Siegen, wo dann auch die Heinz-Con stattfinden wird, die wir im Oktober wieder abhalten. Und was ja auch eine Community-Con ist im Grunde, die ja früher in Berlin-Burg war, dann ist sie nach Pellworm gewandert, jetzt ist sie in Siegen, wo sie, glaube ich, am zentralsten ist. Und Ende Oktober offen für alle Karten. Ich verlinke das hoffentlich, kann man sich noch besorgen. Ist auch nicht teuer. Und ich freue mich immer, wenn wir da die Leute treffen und wenn ich sehe, wie gut die harmonieren und was für eine schöne, kleine, gemütliche Community wir da
Und wie sehr alle Indie lieb haben.
Und wie sie alle Indie lieb haben, ja. Hunde sind willkommen.
Ja, das ist Also wirklich dieses, wie viel in der Community dann auch alleine entstanden ist. Da gibt es regelmäßige Spieleabende. Ich glaube, irgendwie mindestens einmal die Woche werden da halt Party-Games gespielt oder einfach Spiele, die man gemeinsam online spielen kann, wie Codenames oder so etwas.
Ja, es läuft auch ohne uns, das ist auch schön.
Ja, ja. Leute streamen selber Dinge, die sie spielen, auf dem Discord und unterhalten sich dabei mit anderen Leuten. Einfach irgendwie im Voice-Chat rumhängen und schauen, ob jemand dazukommt. Sich aber organisieren und verabreden für Rollenspielrunden. Es gibt eine ganze Reihe Rollenspielrunden, die über die Hockenspalter-Community, über den Discord entstanden sind, die nichts mit uns zu tun haben, aber wo wir die Plattform quasi und den Anlass gestellt haben. Und das macht mich glücklich. Das erzeugt bei mir den Eindruck, dass es kein reiner Bullshit ist, den wir produzieren, kein reines Zeitvertreiben, sondern dass es vielleicht einen nachhaltigeren Effekt hat, der dafür sorgt, dass Leute neue Freundeskreise finden, dass Leute Hobbys finden, die ihnen gut tun, dass Leute neue Sachen ausprobieren und eine, ja, weniger Einsamkeit haben in vielen Fällen.
Nachhaltigkeit ist ein gutes Stichwort für was ich noch ansprechen wollte, weil man hatte immer das Gefühl, als YouTuber oder als Twitcher, das sind Tränen im Regen, was man hier macht. Ne? Es ist alles nächste Woche wieder vergessen. Man macht das immer nur für die Woche, wo es online geht. Der Algorithmus kann einem nicht wirklich helfen. Auf der Ebene, wo wir sind, die Sachen sind aktuell, die wir machen. Und die werden nach so einem initialen, kurzen Peak, wo sie von der Community geschaut werden, vom Algorithmus begraben. Es gibt nur ganz wenig Content, den wir gemacht haben, der halt auch Jahre später noch geschaut wird. Und das sind halt die langen Sachen. Ne? Also zum Beispiel die Doku hinter der Maske des Meisters, unsere DSA-Doku zu 35 Jahren DSA. Oder halt das Conquest-Video und generell alles, was halt irgendwie zeitlos ist und mehr Leute erreicht als eine Review zu einem Buch, das halt nur eine bestimmte Zielgruppe interessiert. Während Retro-Themen oder LARP funktionieren halt immer und die bleiben erhalten. Deswegen haben wir darüber gesprochen, dass wir vielleicht auch wieder mehr Langform-Content machen wollen. Mhm. Zum Beispiel habe ich neulich gefragt, hey, wollt ihr vielleicht eine Übersicht über alle Donjon-Comics? Wollen wir mal über alle Donjon-Comics reden? Dann machen wir ein 3-Stunden-Video, in dem wir euch da durchführen. Und das ist dann vielleicht was auch in ein paar Jahren noch geguckt werden kann. Oder du machst vielleicht mal irgendwann ein Video zum Thema, warum die Enemy Within-Kampagne die beste Pen-Paper-Kampagne ist, die du je geleitet hast. Das kann auch stundenlang sein.
Ja.
Und zeitlos. Das würde sich, glaube ich, lohnen. Ist halt viel Aufwand. Davon müssen wir andere Sachen liegen lassen. Ist immer die Frage, was lassen wir liegen? Momentan sind es zu viele dringende Dinge, wie zum Beispiel ein Buch layouten. Oder
alles Dinge,
oder Cons planen. Wir haben noch 3 Cons dieses Jahr.
Alles Dinge, die halt irgendwie auch eine klare Deadline haben. Und jetzt erledigt werden müssen. Die können nicht nach hinten gestellt werden, um zum Spaß erstmal was anderes zu machen.
Cons sind auch sowas, was sofort wieder weg ist. Also wir haben jetzt noch die Heinz-Con dieses Jahr. Wir haben noch 2 D&D-Mini-Labs, wo man sich auch noch für bewerben kann. Wir haben noch Plätze frei. Das findet im Taunus statt. Verlinke ich alles. Das wird eine Einsteiger-D&D-Lab mit Pen-Paper-Elementen. Das heißt, wenn ihr nicht lappen wollt, könnt ihr auch einfach mit Maike Pen-Paper spielen oder mit Leuten, die Maike zuarbeiten. Das wird so ein bisschen verschränkt. Multiparalleles Abenteuer. Und auf jeden Fall wird es eine Szene geben, in der Maike leitet und der Gast ist Lab. Aber wer nicht lappen will,
muss
kann
auch nicht
Lab zuschauen. Und wer nicht Pen-Paper spielen will, kann weiter lappen. Ist ein Experiment, was noch nicht so wirklich gut ankommt, habe ich das Gefühl. Wir haben nicht so viele Anmeldungen. Wir machen es trotzdem.
Ja, die LARPer fühlen sich vom Pen and Paper verunsichert und die Pen and Paper Spielenden vom LARP.
Wir machen das 2-mal dieses Jahr, einmal Ende September, einmal Mitte Dezember auf einer kleinen Burg im Taunus, wie gesagt. Und wenn wir dann merken, das funktioniert gar nicht, dann machen wir es nicht nochmal. Und das hat auch mit unserer Kelionida-Welt zu tun. Also wir bespielen da wieder unsere Homebrew-Welt. Und das wird dann auch alles in einem weiteren Buch wahrscheinlich aufgehen. Denn das ist auch so ein Punkt, ne? LARP, wie gesagt, LARP ist dann weg. Hast du einmal gemacht, bleibt Forenfeedback und ein paar Fotos.
Ja.
Deswegen haben wir auch alles, was wir in DSA Lab gemacht haben, aufgearbeitet als nachspielbare Abenteuer. Haben das im Skriptorium Aventuris angeboten. Da kann man die Collegium Magicae Abenteuer nachspielen über das Honiger Magier Kolleg, das wir mit Steff zusammen gebastelt haben. Da sind noch andere PDFs von uns, ne? Dein Raya Leitfaden. Das ist das Einzige, was wir gemacht haben, wo wir Tantiemen kriegen, mehr oder weniger. Außer den PDFs bei Uhrwerk, also wenn ihr euch im Skriptorium für Pay What You Want ein PDF holt von uns, dann bekommen wir da ein paar Cent für.
Die investiert Nico immer, wenn ein bisschen was zusammengekommen ist, in Print-on-Demand andere Rollenspielsachen. Ja,
damit wir unsere Bildungslücken schließen. Das sind dann meistens alte D&D oder Shadowrun-Sachen oder sowas.
Aber, und, Entschuldigung.
Ja?
Nee, ich wollte nur sagen, das ist der letzte große Punkt für mich. All die Bücher, die wir geschrieben haben.
Weil das bleibt hängen, das bleibt bestehen. Und das freut mich immer, sie im Regal zu sehen. Zum Beispiel, was ist dein Lieblingsbuch von dir selber?
Von mir selber?
Ja.
Ich mag immer noch Spielleiterwillkür. Also da steht, glaube ich, nichts drin, was ich heute nicht mehr so sagen würde. Und es ist natürlich absolutes Einstiegsmaterial.
Mhm.
Also ein Buch über Spielleiten. Aber ich glaube, es ist immer noch unterhaltsam und freundlich. Und ich finde, das ist wichtig bei solchen Guides. Dass man den Leuten entgegenkommt und sagt, hey, das ist alles nicht so schlimm, komm, wir schaffen das. Und ich glaube, das macht es immer noch. Ich muss mal wieder reinschauen. Vielleicht ändere ich dann meine Meinung. Aber da bin ich immer noch ein bisschen stolz drauf, das gemacht zu haben.
Nur den ersten Teil, den zweiten kann man vergessen, oder?
Der zweite ist ein bisschen sehr speziell.
Der war also, wir hatten nichts mehr zu sagen. Es hieß, bitte macht ein zweites Buch und wir, okay, dann kommen da jetzt ein paar dumme Witze rein und,
Das war nicht unsere Idee.
Nee.
Also da sind immer noch, glaube ich, ein paar sehr hilfreiche Dinge drin und vor allen Dingen auch eine Menge lustige Texte. Aber das erste ist das allgemein hilfreichere Buch, würde ich schon sagen. Aber was ansonsten immer noch auf die Wächter des Imperiums-Kampagne, ich würde heute sehr viel daran anders machen.
Aber auch viel noch gleich, oder?
Aber viel noch gleich. Ja. Also gerade also die Story an sich und die Charaktere an sich und die Themen und die Ideen, die Aufbereitung, was wie viel Aufmerksamkeit bekommt, und wie die Story strukturiert ist, das würde ich anders machen heute.
Mhm. Aber das sind gute Szenen drin, die man immer noch genau
so... Ja, absolut. Ja.
Eine Sache würde ich ganz anders machen. Ich würde einfach ganz offen Padona zur Bösewichtin machen, denn das war der Pitch.
Ja.
Und es hieß damals, nee. Obwohl Padona für Myrrhe noch freigegeben war, war das der Redaktion zu heiß. Und dann haben wir später halt ganz viele Sachen mit Padona machen dürfen und haben dann geredconnt, dass sie trotzdem hinter der Kampagne irgendwie die Fäden zieht. Und um das alles sinnvoll zu verbinden, all die Myrhanor-Padona-Plot-Elemente, da arbeiten wir bis heute dran. Ne? Also das ist ja immer noch Teil von Dingen, die wir schreiben.
Director's Cut-Version vom Wächter des Imperiums?
Weiß nicht, ob
wir
das
dürfen wir wahrscheinlich nicht.
Wir dürfen dran anbauen mit weiteren Abenteuern. Mhm. Das machen wir. Und die Padona-Romane, ich finde, da kannst du auch drauf stolz sein.
Wir.
Ich finde die immer noch gut zu lesen. Und ich habe sie ja tatsächlich erst letztes Jahr nochmal alle gelesen und eingesprochen für das Hörspielprojekt. Die Hörspiele sind ja nach einem Jahr, nachdem wir sie abgegeben haben, bei Ulysses jetzt auch erschienen. Und man bekommt sie auch über Drive-Thru nur bisher. Wo es heißt, das wäre ein PDF und es gibt keine Hörprobe. Aber glaubt mir, man bekommt dann MP3s. Wobei ich glaube, man bekommt eine lange MP3, weil sie mir sagten, ich bin mir nicht sicher, ob das stimmt, aber sie sagten mir zwischendurch, dass sie das zusammenschneiden mussten. Keine Ahnung.
Haben sie erklärt, warum?
Wegen Drive-Thru. Vielleicht ist es aber auch Quatsch, was ich erzähle und ich habe das falsch in Erinnerung. Aber eigentlich sind es irgendwie pro Buch schon so 30 MP3s, die man dann als Kapitel hören kann. Sonst ist das sehr laut.
Entschuldigung.
Ja. Und ich mag die Story immer noch und verteidige auch nach wie vor den Standpunkt, dass es gut ist, dass wir neue Charaktere erschaffen haben, aus deren Sicht das läuft und nicht Padona eben der Point of View ist. Das dann wieder im Solo-Abenteuer.
Und ich weiß nicht, ich mag, dass wir inzwischen doch alle in Deutschland großen Rollenspiele gesammelt haben, um dafür schon mal was zu schreiben. Das Schwarze Auge. Ich habe einen kleinen Beitrag, ein Kapitel in einem Shadowrun-Buch.
Das zählt.
Das zählt. Wir haben einen Cthulhu-Band, der wirklich, ich meine, der heißt Orkenspalter unter Mythos. Auch nicht unser Titel.
Wahrscheinlich ist es Teil 1, ne? Also kommt wahrscheinlich noch mehr.
Wo Let's-Play-Abenteuer von uns drin verschriftlich sind zum Nachspielen. Und mit Kill You Nieder gibt es ja auch etwas für D&D. Auch wenn es natürlich kein offizielle Sache ist. Aber
und es gibt Wohnungen und Wale.
Und es gibt Wohnungen und Wale.
Und für Fate haben wir auch was gemacht, nämlich das Deponia-Rollenspiel, was immer noch mein Lieblingsbuch von uns ist, ehrlich gesagt. Also ich kann das immer noch...
Ist auf jeden Fall das Lustigste.
Ich kann es immer noch aufschlagen und reinblättern und blöd grinsen über die ganzen dummen Wortspiele da drin. Und diese. Also ich bin immer stolz auf die Wüste Algori.
Ja.
Das war so mein einziger kreativer Beitrag.
Ich glaube, mein dümmstes Wortspiel generell ist in dem Krieg, wo wer kämpft gegeneinander? Banker, Roboter und noch irgendeine Fraktion.
Ich weiß es nicht mehr.
Aber es gibt die abtrünnigen Roboter, die ein anderes Betriebssystem haben und deswegen stabiler laufen und deren Anführer heißt Colonel.
Ich finde, auf die Numenera-Übersetzung kannst du auch stolz sein. Mhm. Das ist so geholfen, das Numenera nach Deutschland zu bringen. Das ist ja auch ein großer Beitrag. Wir haben auch Star-Wars-Bücher übersetzt. Also
Und dann stand der Name nicht im Impressum.
Ja, ich glaube, das einzige richtig große Spiel, nee, die zwei großen, für die du noch nie was gemacht hast, sind Vampire und Warhammer. Warhammer ist ja auch quasi, wobei du standst, glaube ich, in einem Ulysses Warhammer Buch drin als Testspielerin. Oder standst du
das
da auch nicht?
Das weiß ich nicht. Ja. Ich bin mir nicht sicher, ob ich da mit drin stand, aber ich war für eine Runde Testspielerin für Wrath and Glory tatsächlich. Müsste ich gucken, ob mein Name da drin ist, aber ich glaube, sie haben nur die andere Runde aufgezählt.
Für Space 1880 haben wir auch ein Abenteuer geschrieben.
Ja.
Beziehungsweise Beiträge. Ja, vielleicht, gut, Warhammer wird, glaube ich, schwer, dass du da was offiziell. Wenn irgendwas ein Störgeräusch hört, da jemand kratzt, glaube ich, Unkraut aus dem Bürgersteig vor unserem Haus.
Vielleicht kommen wir auch langsam zum Ende.
Ja. Ich glaube, es wird schwer, was für Warhammer zu machen, aber vielleicht kannst du ja irgendwann noch was für Vampire machen eines Tages. Du hast ja mit Mark Ryan Hagen schon gemeinsam ein Rollenspiel entwickelt und dich dann wieder aus der...
Ich war in den ganz frühen Anfangsphasen von einem seiner
Projekte dabei. Dann wieder verabschiedet aus dieser ganzen... Ja,
und als ich dann gemerkt habe, dass immer, wenn ich sage, das wäre aber unstimmig, niemand auf mich hören wollte, habe ich gesagt, das mag ich nicht. Ich bin sehr special, was Worldbuilding angeht. Und dann haben sie gesagt, das ist schade, Klammer auf, du warst die einzige Frau im Projekt, Klammer zu.
Vielleicht war das Problem.
Möglicherweise.
Ja, das Gute ist, du kannst deine eigenen Sachen machen.
Ja.
Wir können sie einfach über unseren Patreon finanzieren oder über Vorbestelleraktionen beim Sphärenmeister, so wie Kelionida.
Und das nächste nach Kelionida wird Lemna.
Wir können auch einfach unsere eigenen Hörspiele produzieren.
Ja.
Und sie dann unseren Patrons geben. Und das ist der Plan für die Zukunft. Wir machen viel mehr im eigenen Verlag sozusagen für unsere Stamm-Community. Und wir müssen noch ein paar Kleinigkeiten abhaken vorher. Es kommt immer was dazwischen, ne? Jetzt ist die Kleinigkeit ein Pardona-Solo-Abenteuer, aber das geht schnell. Ich habe gerade ein Dragonbane-Abenteuer geschrieben.
Ja, innerhalb von
einem Tag. Aber es war auch nur 4 Seiten.
Es war ein kleines Dragonbane-Abenteuer und der Grundplot stand vorher schon fest.
Das ist kurz, das heißt übrigens nicht, dass es wenig Aufwand ist, ne? Ich finde es deutlich schwerer, ein 4-Seiten-Abenteuer zu schreiben als ein 10-Seiten-Abenteuer.
Ja, definitiv. Ja. Das ist echt eine Kunst. Also ich bewundere auch all die Rollenspiele, die das generell als Kern haben, so wie Mausritter.
Ja, oder Mörkborg.
Oder Mörkborg, dass du halt wirklich auf so verdichtet, wie du nur kannst und trotzdem stimmungsvoll ein vollständiges Setting hast.
Ja. Einfach labern, Textmengen sind billig, aber es so zu präsentieren, dass es schnell aufgearbeitet werden kann, das ist unbezahlbar. Und wir kommen zum Schluss jetzt, ne?
Ja. Irgendwas wollte ich gerade noch sagen, aber ich komme jetzt nicht mehr drauf.
Das ist meine Schuld, weil ich dich unterbrochen habe?
Ich glaube, es ist Schuld meines Hirns. Das
steht hier auf der Liste?
Nein, ich glaube nicht. Achso, ja, ich wollte sagen, dass ein Solo-Abenteuer meistens so läuft, dass du irgendwie eine Nacht nicht schläfst. Am nächsten Morgen gibt es dann mehrere aneinander geklebte Stücke Papier oder einen Abschnitt einer Rolle Tapete, auf der wild mit Edding deine Struktur des Abenteuers aufgeschrieben ist.
Mhm.
Dann 2 Tage, in denen du das aufschreibst, in denen du die Nummern für die Abschnitte verteilst und dann 2 Sätze reinschreibst, was da passiert.
Ja.
Und danach füllen wir es aus.
Genau, das teilen wir dann meistens auf. Ja. Das wird wieder so laufen.
Ja, und ich freue mich schon
drauf. Und ich weiß, dass es Software dafür gibt. Aber ich arbeite so besser.
Ja, ich habe Miro dafür für mich entdeckt, für sowas und für Soziogramme. Aber ich mag dieses, dass man dann diese vollgeschmierte Tapetenabschnitt hat. Da habe ich sehr gute Erinnerungen an bisherige Sessions, sowas zu bauen. Und die sind alle, finde ich, echt gut geworden, die Solo-Abenteuer.
Machen wir jetzt noch 15 Jahre weiter? Oder was ist der Plan?
Ich habe keine Ahnung. Ich habe keinen Plan. Das ist das Seltsame daran, an dem Job, den wir machen. Wir haben keine Ahnung, ob wir ihn weitermachen werden, ob wir ihn weitermachen können, ob sich irgendwas ändert, was wir dann tun. Ich hoffe, dass wir ihn weitermachen können und ich hoffe, dass wir Spaß dran haben, vor allen Dingen. Weil so viel, wie ich stolz drauf bin und so viel wieder Tolles draus entstanden ist, es ist am Ende ein anstrengender Job, für dich noch sehr viel mehr als für mich und frustrierend, weil Nico die ganzen unkreativen Organisationssachen macht. Einfach aus dem Grund heraus, dass ich eine Katastrophe bin.
Ja, reden wir nicht darüber. Wir müssen jetzt zum Ende kommen.
Aber sagen wir so, ich wünsche mir, dass wir es weitermachen und dass sowohl die Leute, die es schauen, als auch wir Spaß dran haben. Und dass wir vielleicht wieder ein paar mehr absurde, kreative Sachen machen.
Ja, ich wünsche mir, dass wir mehr Bücher machen, dass wir mehr Dinge machen, die bleiben, wie gesagt. Ich glaube, selbst wenn wir jetzt die nächsten Jahre aufhören würden, würde die Community erhalten bleiben. durch Discord und alles, was dranhängt. Wir würden ja auch nie ganz aufhören. Also wir würden auf keinen Fall komplett mit diesem Projekt aufhören. Aber wenn wir sagen, es ist jetzt nicht mehr unser Hauptjob, was es ja momentan ist, würde das trotzdem weiter existieren. Und ich dachte auch, ich habe über so Sachen wie ein Zine nachgedacht. Dass wir von unseren Patrons, dass wir Sachen, die wir sonst nur als YouTube-Beiträge bringen oder in Streams, dass wir nochmal aufarbeiten. Kurzabenteuer, Interviews mit Leuten und dann so ein 16 Seiten Zine alle 6 Monate rausbringen. Ich glaube, das würde mir gefallen, damit halt was bleibt. Und ansonsten, was ich mir noch wünschen würde, ja, für die nächste Zeit, es ist ja immer unser Bestreben, auch wenn wir natürlich viele Partner haben, wie Pegasus, Uhrwerk, früher Ulysses, dass wir versuchen, neutral zu sein. Ne? Dass wir objektiv über alles berichten, auch wenn das natürlich nicht möglich ist, aber möglichst objektiv. Und es ist einfach immer offensichtlicher, wie schwierig das im Internet geworden ist. Also es war immer schon schwierig, aber es wird immer schlimmer. Und wenn man eine Sache kritisiert, muss man ja von der Gegenpartei bezahlt worden sein. Ja? Und wenn man eine Sache lobt, wurde man von der Partei bezahlt, die sie rausgebracht hat. Ich sehe es halt am krassesten. DSA und D&D sind die beiden größten Themen bei uns, weil es die beiden größten Rollenspiele in Deutschland sind. Nach wie vor, glaube ich. Oder es ändert sich ein bisschen. Und wenn ich sage, hey, ich mag das eine, aber das andere macht es besser, vielleicht können die was voneinander lernen, dann kriege ich halt immer den Vorwurf, du redest das schlecht, weil die anderen nicht bezahlt haben. Ja, egal, wie ich es drehe. Es ist immer, eine Woche bin ich von Wizards bezahlt, die nächste bin ich von Ulysses bezahlt und will die anderen zerstören. Und auch wenn wir über Filmprojekte oder sowas reden, ne, jetzt über The Acolyte, und ihr sagt, ja, es ist nicht gut, aber der Hass nervt mich. Ein Kommentar auf YouTube, es gibt keinen Hass, das ist einfach schlecht. Zweiter Kommentar, ich hasse es so sehr, wie könnt ihr überhaupt drüber reden? Ich weiß nicht, was ich mir wünsche, ja. Ich glaube, es gibt keine Möglichkeit, diesen Phänomen zu entfliehen, weiter im Internet zu arbeiten. Außer wir verschanzen uns komplett auf unserem Patreon. Ich wünschte mir einfach, mehr Leute nett wären wie unsere Community. Das wünsche ich mir, glaube ich. Aber dann. Ich bin sehr froh, dass die meisten Beiträge, die wir bekommen, von unseren Patrons sind. Und wir stoßen schon wieder drauf an.
Dann auf die potenziellen nächsten 15 Jahre, 30 Scenes und dass uns unsere Community erhalten bleibt. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Das war ein sehr langes Update-Video, aber man hat ja nicht jedes Jahr 15 Jahre Jubiläum.
Das war ja Update und Jubiläum. Ja.
Oh. Das ist wirklich sehr süß. Ja. Tschüss.
Tschüss.
This is the best George R. R. Martin costume I have seen so far in this comic.
Yes, I've been role-playing for many years, and getting the costume right is important.